da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Mittwochmorgen, 6 Uhr. Jawohl, ihr seid alle da. Wunderbar. Da ist hier nämlich die Folge Nummer 193. Pünktlich wie die Maurer, wie ein Schweizer Uhrwerk. Kommen wir zu euch 44 Mal im Jahr und auch heute wieder. Und es ist wieder eine randvolle Sendung mit super geilen Themen. Denn ich habe zwei fantastische Gäste in dieser Ausgabe, die heute wieder mal eine reine Audio-Ausgabe ist. Also nur zum Hören, gibt nichts zu gucken diesmal. Zu Gast bei mir nämlich der sehr geschätzte Patrick Trinkert von den Nürnberger, der jede Menge coole Informationen rund um die Biometrie dabei hat. Und danach geht es um die Koalitionsverhandlungen und um die Frage, wie soll es mit der Altersvorsorge weitergehen? Und das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat einen fantastischen Vorschlag gemacht. Und da habe ich natürlich Professor Michael Hauer angerufen und gesagt, das musst du uns mal erklären. Und das hat er natürlich auch getan. Und das gibt es dann gleich im Anschluss. Und weil ich euch heute zwei Gäste präsentiere und ich euch ja nicht zu lange von der Arbeit abhalten will, verzichte ich heute mal auf die News der Woche. Machen wir nächste Woche wieder, versprochen. Aber heute eben zwei Interviews. Und es geht los mit unserem Freund Patrick Trinkert von der Nürnberger. Und ja, der muss nicht mehr sagen, was auf seiner Visitenkarte steht, denn er war schon ganz oft da und im Grunde kennt ihn auch jeder so richtig, sondern ich konnte ihn gleich fragen, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe mir mal Gedanken gemacht, lieber Olli, wie wir den Termin vereinbart haben. Man kann das ja auch ruhig sagen, wir mussten ja sogar noch mal verschieben aufgrund von Krankheit. Uns beide hat ja sozusagen der tödliche Männerschnupfen erhascht.
Die Männergrippe, ne, genau. Knapp Wochen. Überlebt haben wir das.
Knapp, ne? Also wollen wir keine Witze machen, geht gerade heftig rum in der Republik. Ja. Nein, und dann mit Blick auf das Datum habe ich mir gedacht, was gibt es Besseres, sich der jungen Zielgruppe zuzuwenden. Und da ist auch schon so das erste Stichwort. Wir werden ja immer gefragt, so als Vertreter der Gesellschaften von Seiten der Makler und Vermittler, was habt ihr denn für Zielgruppen? Auf welche Zielgruppen können wir denn zugehen? Ja? Und da bin ich immer ein ganz großer Freund der letzten Jahre, die mit mir eng zusammenarbeiten, die wissen das auch schon und da hat sich nichts für mich geändert. Ich finde nach wie vor eine Zielgruppe absolut hervorragend und das ist die Zielgruppe der Schüler. Mhm. Warum ist das so? Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel. Wir haben ja jedes Jahr 750.000 neue Einschulungen. Ja, also das heißt, also für Potenzial ist da auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte gesorgt. Ne? Also und da gibt's ja dann darüber hinaus sehr, sehr viele Vorteile. Und ich möchte jetzt eigentlich den Fokus jetzt nicht auf die jungen, ganz jungen Schüler, auch alles klasse, alles prima. Aber weil das Datum und der Ausstrahlungstermin hervorragend ist, würde ich ganz gern auf die Schüler im Abschlussjahr ganz besonders den Fokus legen.
Okay, also das machen wir selbstverständlich. Trotzdem vielleicht mal nochmal eine Bemerkung für allen, denen es vielleicht so ein bisschen entwischt ist. Ab wie vielen Jahren Lebensalter eines Kindes kann ich Schüler BU bei euch anbringen?
Du kannst bei uns ab 6 Jahren, respektive ab 5 okay. Jahren, wenn das Kind mit 5 Jahren eingeschult wird, kannst du eine Schulunfähigkeit schon abschließen bei unserem Haus. Mhm. Und die Schüler-BU, die geht ab dem 10. Jahr. Allerdings, wenn ich jetzt ein Schulkind habe, was mit 5, mit 6 Jahren die Schulunfähigkeitsversicherung abschließt, kann die automatisch dann später in die Schüler-BU auch gleich wechseln und hat natürlich dadurch auch gar keine Nachteile. Es stehen hinten raus alle Optionen und Möglichkeiten offen. Genau, also ab okay. dem Zeitpunkt.
Okay, jetzt aber, wie gesagt, in diesen Wochen laufen überall die Abschlussprüfungen in allen Schulzweigen, geht es rund und da hast du gesagt, darauf müssen wir mal besonders den Fokus legen. Was ist das Besondere jetzt, versicherungstechnisch, biometrisch gesehen, an Schulabgängern oder solchen, die ganz kurz davor stehen?
Genau. Ich gebe vielleicht erst noch mal ein paar Zahlen rein. Also wir haben zum Beispiel jedes Jahr aktuell circa 300.000 bis 350.000 Abiturienten. Wir haben ca. 250.000 Realschüler und auch ca. 150.000 Hauptschüler, die abschließen. Also das sind alles Schüler im Abschlussjahr. Und da ist ja das Besondere, Ich sage es jetzt mal so, ein wichtiger Vorteil ist bei unserem Hause, wir können diese, die jetzt schon in die Abschlussprüfungen gehen, selbst wenn sie schon ihren Lehrvertrag unterschrieben haben, können die sich bis 30.06. bei uns noch als Schüler absichern. Also der späteste Beginn muss dann der 1.07. sein. Und was hat das für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass ich mir eine wesentlich günstigere Berufsgruppe dann damit sichern kann. Und wer unser Haus näher kennt, der weiß ja, wir haben, was ein positiver Begriff ist, bei der Berufsgruppenwahl haben wir ja das Einbahnstraßenprinzip. Das heißt, wer bei uns abgesichert ist, der kann sich im Laufe der Versicherungsjahre nur verbessern. Er kann sich nie mehr verschlechtern. Okay. Er hat immer Möglichkeit auf günstiger Prüfung. Aber ich darf mal vielleicht ein Beispiel geben. Der Gymnasiast, der gerade Abitur macht, der vielleicht jetzt Abitur macht in Bayern, im Mai ist das bei uns, April, Mai. Und ich sage jetzt mal, das ist jetzt keine Seltenheit, das kommt auch schon mal vor, dass die nicht gleich studieren, sondern dass die vielleicht erst mal was Handwerkliches machen wollen. Also hatten wir neulich erst wieder, du hast einen Gymnasiasten, der ist in der Berufsgruppe 4 und der beginnt mit einer Schreinerlehre, was aus Versicherer Sicht natürlich viel, viel höher eingestuft werden müsste. Ganz genau, ne? Und diese, also das ist so mal ein wesentlicher Vorteil. Du kannst dir hier diese Berufsgruppe sichern. Das heißt also, es bleibt immer diese günstige Berufsgruppe. Es kann niemals in die schlechtere gehen. Und es kann dann bei solchen, Unterschieden kann das wirklich in die Zehntausende gehen über eine Vertragslaufzeit, die ich dem Kunden sparen kann, beziehungsweise die finanziellen frei gewordenen Freiräume dann anders nutzen kann für den Kunden.
Okay, also jetzt hatten wir den Abiturienten, der wird Schreiner und hinterher wird er Chirurg, um all die Daumen wieder anzunähen, die er dann vorher irgendwo verloren hat. Aber es gibt ja eben... Es gibt ja auch eben, ich hatte jetzt als erstes vermutet, du würdest jetzt sagen, Kinders, denk mal an all diejenigen eben, was ich die Realschüler oder so, oder die vermutlich einen höheren Anteil natürlich haben an handwerklichen Lehrstellen, die sie dann belegen, zu sagen, solange sie noch Schüler sind, ist es eben günstiger, wenn sie erstmal Schreiner, Maurer, was weiß ich, für Handwerker sind, dann ist es ja, das ist ja nicht die beliebteste Zielgruppe der BU-Versicherer, müssen wir ehrlich sagen. Also den Schwerpunkt auf Realschüler legen?
Würde ich eigentlich nicht. Also kann man tun, aber ich finde alle Abschlussjahrgänge interessant. Also würde ich jetzt mit einem klaren Nein beantworten, lieber Olli, diese Frage. Also es sind alle interessant, weil wir haben ja noch weitere Aspekte. Wir leben ja, in was für einer Gesellschaft leben wir? Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der ja jeder sehr gerne, gehen wir beim Einkaufen, Punkte sammelt, Rabatte haben möchte, irgendwelche Vergünstigungen haben möchte, ja? Und jetzt hau ich mal so
haben
eins
Sie
raus.
Eine Payback-Karte?
Sozusagen, ne? Oder dieses Wort, mit dem ja jeder was anfangen kann, weil es in jedem Werbespot fast vorkommt, dieser Frühbucherrabatt, um was geht's, um Urlaubsreisen. So, das möchte man ja alles haben. Und der Vorteil, diesen Vorteil, den man ja immer sucht, der muss ja nicht immer finanzieller Art sein. Und die ist halt ganz, ganz wichtig. Also neben den finanziellen Vorteilen, die entstehen können, aber auch den Gesundheitszustand zu sichern. Weil das wissen wir, das ist statistisch, war das ja schon immer so. Und wird sich auch nicht groß weiter verändern. Je jünger ich bin, statistisch gesehen, desto gesünder bin ich. Und da Klar. macht es durchaus Sinn, schon anzugreifen, weil jeder von uns, der draußen auch schon mal beraten hat, der weiß, er kommt immer an Kunden, wo er sagt, Mensch, hätte ich gerne gemacht mit dir den Vertrag oder geschrieben, hätte auch gerne weiter beraten, aber so macht es keinen Sinn, weil durch irgendwelche Vorerkrankungen, Unfälle, was weiß ich alles, was möglich ist, einfach keine Absicherung mehr möglich ist. Ne?
Ja, und der Geist
das
war
ist zum Beispiel der nächste große Vorteil, ne?
Der Geist war willig, doch der Antrag war schwach.
Sozusagen, ganz genau, ne? Und die Antragsprüfung dann leider hart, ne? Also ja, es gibt dann schon gewisse Spielräume, aber auch ganz klare Grenzen. Und wenn man sich heute mal das anguckt, also da können wir jetzt auch weggehen von den Schülern im Abschlussjahr, sondern alle Schüler, wenn man sich mal die Zahlen so anguckt, in den letzten 20, 25 Jahren hat sich's ja derart verschoben, dass die Hauptdiagnose nicht mehr die Wirbelsäuleerkrankung ist, also oder der Bewegungsapparat für als Auslöser für eine Berufsunfähigkeit, sondern das Thema Psyche. ist es nicht nur bei Erwachsenen, sondern erschreckenderweise bei Kindern sehr, sehr stark im Kommen, wenn man da mal ein bisschen im Internet stöbert. Also da findet man erschreckende Ergebnisse und drum kann man eigentlich nur sagen, nicht den Leuten Angst machen in der Beratung, aber den Leuten wirklich die Realität darstellen, den Kunden. Und hier frühzeitig, sage ich mal, den Gesundheitszustand safen und ja, und dann auch später die finanziellen Vorteile, die sich daraus ergeben können. Ne?
Ja, und ich werde ja auch nicht müde, wenn ich dann mal wieder bei euch im Hause die geschätzte Katja sprechen darf, auch immer wieder Vorständen zu sagen, ihr müsst euch auch darauf einstellen. Es ist eben, ich bin ja auch ehemaliger Patient und heute gesund und habe das eben hinter mich lassen können und das bedeutet ja nicht. Und ich weiß ja auch, dass bei ganz vielen Gesellschaften, ich weiß jetzt nicht, wie speziell bei der Nürnberger ist, da auch ein Umdenken stattgefunden hat, gleichwohl, also was die Bewertung von psychischen Behandlungen angeht, welche Diagnose auch immer, dass da schon heute etwas besser hingeguckt wird, auch etwas wohlwollender hingeguckt wird, als das noch vor vielen Jahren der Fall war, wo das in ganz vielen Policen schlicht ein K.O.-Kriterium war. Den Weg finde ich völlig richtig und den kann ich nur unterstützen. Also, dann fassen wir nochmal zusammen. Wir haben natürlich das Argument des günstigen Preises, insbesondere wenn ich das auf die Lebensdauer sehe, so ein BU-Antrag soll ja bis nahe ans Rentenalter, wenn nicht sogar bis zum Renteneintritt halten. Wir haben den Vorteil des der guten Gesundheitsprüfung, weil eben die Ohrläppchen noch nicht gebrochen sind und der Fußpilz noch nicht ausgebrochen ist und dergleichen mehr. Die Chance ist zumindest viel größer und natürlich auch, ich habe ja eine Kundenbindung. Ich habe ja auch hier einen jungen Menschen schon mal ein bisschen an mich gebunden als Makler oder als Vermittler, der dann demnächst ja auch Potenzial bietet für weitere Beratungsansätze.
Genau, genau. Also hier, das ist wirklich ein weiterer Pluspunkt. Das ist mein Kunde von morgen. Du kennst auch diese Diskussionen, die so in den letzten 10, 15 Jahren sehr attraktiv waren. Immer bau dir einen Sachbestand auf. Ne? Dann hast du immer jedes Jahr hier so feste Bestandsprämien und so weiter. Aber das ist doch auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also hier kann ich mir jetzt schon die Kunden von morgen auch aufbauen. Ich kann die Kunden an mich binden. Ich kann die lebenslang, wenn alles gut läuft, weiter beraten. Ich schaffe die freien Kapazitäten. Das, was ich hier, also es gibt wirklich bei uns ja auch Druckstücke, wer da Interesse hat, immer sehr gerne auf mich zukommen und melden, kriegt da von mir natürlich alles, wo du wirklich Ersparnisse über so eine Vertragslaufzeit von 30.000 und mehr hinbekommst. Und mit diesen 30.000 kann ich natürlich vieles machen, unter anderem auch den Versicherungsschutz in allen anderen Sparten, nicht nur Leben, sondern auch Kranken vielleicht, Stichwort Zusatzversicherungen und so weiter, bestens auszudehnen und natürlich meine Cross-Selling-Quote beim Kunden zu erhöhen, ne? Aus Vermittlersicht gesehen. Ne? Und ich finde, es ist ja nicht nur, es dient ja nicht nur als Einkommenssicherung für den Vermittler jetzt oder als Einkommensquelle, sondern wir haben sozusagen schon diesen Auftrag in unserem Land, wohl wissend, dass das soziale Netz nicht engmaschiger, sondern eher in die andere Richtung geht, also weitmaschiger, da fallen immer mehr durch und das ist unser Auftrag, den wir haben, hier die ganz Jungen auch schon abzuholen und zu beraten.
Absolut, da haben wir staatsersetzende Funktion als Branche, um hier, wenn nicht, also mindestens staatsergänzende, aber ich finde an mancher Stelle sogar staatsersetzende Funktion, um hier entsprechend dafür zu sorgen, dass das gut ist. Und deine Chefin, die, wie gesagt, sehr geschätzte Katja Brione Schulz, hat ja hier in diesem Podcast auf meine Frage, wieso sie sich eigentlich ausgerechnet mit Versicherungen beschäftigt in ihrem Leben, den wunderbaren Satz gesagt, ja, Versicherungen stärken die Resilienz einer Gesellschaft. Also es lebt sich einfach besser, wenn ich weiß, ich habe eine gute Gesundheitsversorgung, ich habe für den Fall der Fälle starke Partner an meiner Seite, die meinen Scheck ausfüllen. Wir können das Bein nicht wieder dran machen, aber ich kann wenigstens die finanziellen Folgen ein bisschen gelindert bekommen und mit für mich selber und für meine Nächsten ein entsprechendes Weiterleben organisieren. Und das macht das Leben einfach ein Stück weit cooler, ein bisschen smarter. Und das ist ein guter und wunderbarer Job, den wir da haben. Und wir werden fachkundig und sehr menschlich top auf allerhöchstem Niveau begleitet von unserem lieben Freund Patrick Trinkert aus dem schönen Franken heute zugeschaltet. Und ich habe dir herzlich zu danken für deinen erneuten Besuch bei uns.
Ich danke dir, lieber Olli. Ich danke allen Zuhörern und freue mich dann schon aufs nächste Mal, mein Lieber.
Jo, Patrick, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Das war große Klasse. Und das war es dann auch schon, das Interview Nummer 1 für heute in der 193. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Wir switchen gleich rüber zur zweiten Interviewgeschichte des heutigen Tages. Wie gesagt, es geht um die private Altersversorgung. Was plant die Regierung? Wie soll es da weitergehen? Und das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat sich dort zu Wort gemeldet mit einem fantastischen Vorschlag. Was es da genau auf sich hat und wie das aus Ihrer Sicht am besten gelöst werden kann, das erklärt uns jetzt Professor Michael Hauer. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet und da freue ich mich, euch das präsentieren zu können. Viel Spaß! So, und aus der Nähe von Regensburg ist mir jetzt zugeschaltet der sehr verehrte Wiederholungstäter, was diesen Podcast angeht, Professor Michael Hauer. Hallo.
Hallo, Herr Bruns.
Warum gibt es aus Ihrer Meinung, der das ja auch akademisch begleitet, dieses Thema eigentlich Reformbedarf in der Altersvorsorge?
Ja gut, man muss eins sagen, Riester war etwas kompliziert. Also es geht ja hauptsächlich auch erstmal um die Riester-Rente. Und wenn man sich das anschaut, das war natürlich schon eine sehr komplizierte Geschichte. Und deshalb hat sich insbesondere, als eine Niedrigzinsphase kam und die Bruttobeitragsgarantie, die ja als Bedingung vorhanden ist, als das nicht mehr so lief oder nicht mehr so möglich war, ist die Kritik gegenüber Riester immer größer geworden. Verbraucherschutz und Politik, alle haben sich darauf gestürzt, wobei man sagen muss, wenn man es mal genau nachrechnet, war die Riester-Förderung, ist sie eine sehr, sehr gute Lösung, aber es hilft ja nichts. Die Kritik wurde so groß, dass man gesagt hat, okay, man braucht hier einfach eine Reform, man braucht einen neuen Wurf. Es ist halt manchmal so, dass man einfach irgendwas Altes muss man zumachen und was Neues aufmachen, weil es halt irgendwie verbrannt ist. Es ist schade, aber es ist so.
Okay, dann gehen wir doch mal zu Ihrem Vorschlag. Vielleicht sind Sie so nett und skizzieren mal kurz, was, wenn Sie König von Deutschland wären, was würde dann passieren?
Na gut, also letztendlich ist es jetzt gar nicht so, es ist gar nicht so was Überraschendes, wenn man sich länger mit der Thematik beschäftigt, mit dem Thema private Altersversorgung, das tun wir ja seit Jahren, ja seit Jahrzehnten schon, und wir machen ja extrem viel Schulungen von Beraterinnen und Beratern, egal bei Banken, Versicherern, Maklern, Agenturen, egal wo, man erhält viele Fragen, man bekommt mit, was letztendlich die Sorgen und die Fragen, die Nöte sind, und dann merkt man eins: Gut, das ist so kompliziert, das ist klar, das wissen wir alle schon, aber man macht sich auch Gedanken, wie könnte man das dann vereinfachen, und es liegt einfach nahe, dass man die beiden staatlich geförderten Altersvorsorgewege, nämlich die Riester-Rente und auch die Basisrente, sie wird auch Rürup-Rente genannt, dass man die beiden Wege, beide sind ja freiwillig privat möglich, dass man die beiden Wege einfach zusammenfasst. Also das liegt definitiv nahe, und wenn man etwas zusammenfasst, also merged sozusagen, dann ist doch opportun, dass man die unterschiedlichen Kriterien ansieht, wie die beiden Versorgungswege definiert sind. Und dann nimmt man doch einfach das Beste aus zwei Welten. Also Beispiel, bei der Basisrente haben Sie keine Kapitalisierbarkeit. Sie müssen also definitiv nur die Leibrente nehmen oder erhalten nur die Leibrente. Bei der Riester-Rente haben Sie 30% Kapitalisierbarkeit. Also Sie können jetzt zu Rückschlagsbeginn 30% aus Kapital rausziehen. Deshalb ist unser Vorschlag, lass uns doch das Kriterium von der Riester-Rente übernehmen. Das ist doch, und sogar eventuell erhöhen auf 50%. Oder noch ein Beispiel, bei der Basisrente haben wir keine Bruttobeitragsgarantie-Bedingung, also keine Bedingung, wenn es um die Anlagestrategie geht. Bei der Riester-Rente haben wir schon. Also unser Vorschlag, lass uns doch das so, wie es bei der Basisrente ist, also sehr flexibel, ohne Garantie übernehmen. Oder Basisrente darf jeder machen ohne Voraussetzung. Die Riester-Rente muss man riesterförderfähig sein. Ist man es nicht, kann man nur mittelbar riesterförderfähig sein und so weiter. Diese unsinnige Trennung, unmittelbare Förderbarkeit, das ist ja ein Irrsinn, was da gemacht wurde. Und ich glaube, die Beispiele machen deutlich, wenn man das Beste aus zwei Welten nimmt und macht es zu einem Versorgungsweg, hat man wirklich, und das ist uns ganz wichtig, hat man eine Lösung, die ja schon mehr oder weniger vorhanden ist. Also wir erfinden hier nichts Neues, sondern wir nehmen einfach die beiden Wege, die vorhanden sind, und übernehmen hier das Beste von beiden.
Okay.
Und damit hat man eigentlich eine Lösung, die eigentlich schon von den Strukturen vorhanden ist, aber halt einfach optimiert.
Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Kapitalisierung eingehen. Also nach Ihrem Vorschlag, Sie würden ja gerne beides zusammenlegen und dann sagen, lass uns doch, wenn am Ende das Geld in dem Konto ist, darf er sich die Hälfte rausnehmen und damit seine Weltreise machen und die andere Hälfte wird eben verrentet bis ans Lebensende. Die Idee damals der Politik, als diese geförderten Altersversorgung geschaffen waren, war ja eigentlich zu sagen, naja, wenn wir dem Steuerzahler von heute so viel Geld abnehmen und auf diese Konten einzahlen, dann muss das so sein, dass der Steuerzahler von morgen nicht auch noch zugreifen muss. Und wenn wir also jetzt die Kapitalisierung erlauben und weniger verrentet ist, dann droht ja vielleicht, dass doch jemand, der eigentlich gut angespart hat, vielleicht doch nicht hinkommt, weil er mit seinem Geld nicht so umgehen konnte. Sehen Sie die Gefahr nicht?
Da haben Sie völlig recht, absolut. Ich kann mich gut erinnern, ich war öfters mit Bert Rürup so bei Vortragsreihen unterwegs. Wir hatten öfters Podiumsdiskussionen und ich habe ihn immer wieder letztendlich vorgeworfen, Herr Rürup, Sie haben 2005 die Basisrente eingeführt und es gab schon die Riester-Rente, ebenfalls ein privater Altersvorsorgeweg. Damals bei Riester war schon 30% Kapitalisierbarkeit vorhanden, bei der Basisrente haben Sie 100% Leibrente als Bedingung eingeführt. Warum haben Sie es nicht übernommen? Da sagte er, naja, gut, weil einfach die Leibrente das Beste für die Menschen ist. Mhm. Dann sagte ich, okay, gut, mag ja sein, aber der berühmte Wurm muss ja den Fisch schmecken und nicht den Angler. Was hilft's Ihnen, wenn es zwar in der Theorie das Beste für die Menschen ist, aber die Menschen machen es nicht, weil es halt so unflexibel ist. Und deshalb letztendlich bin ich schon auch ein Freund von der Kapitalisierbarkeit, zumindest zum Teil, damit die Menschen auch Lust drauf haben. Ansonsten ist es zu unflexibel. Auch wenn sie in der Theorie wahrscheinlich die Leibrente-Lösung wahrscheinlich das allerbeste wäre. Aber das Ergebnis sehen wir ja, es wird zu wenig dann angenommen. Und deshalb, und muss auch noch eins sagen, wenn man die politischen Entscheidungen verfolgt in den letzten Monaten und Jahren, hat man deutlich gesehen, sowohl aus der Fokusgruppe kamen die Empfehlungen, überhaupt keine Leibrentenbedingungen. Im Altersvorsorgedepot von der Ampelkoalition war der Vorschlag überhaupt keine Leibrentenbedingungen. Und deshalb dachten wir uns, weil wir schon Freunde sind, das muss man deutlich sagen, wir sind Unterstützer von dem, was Sie sagen, dass man Leibrente als Bedingung mit haben sollte. Und deshalb haben wir eins gesagt, lass uns doch einen Kompromiss machen. Machen wir 50% Leibrente, 50% Kapitalisierbarkeit, dann haben die Menschen mehr Lust darauf, weil sie einfach die Möglichkeit haben, das Kapital rauszuziehen und haben trotzdem eine Versorgung von 50% von dem, was sie angesprochen haben, als Leibrente. Und ich glaube auch, dass der Staat kann das, auch der Gesetzgeber kann das durchaus auch verlangen, mit der einfachen Begründung, wenn ich die Altersvorsorge so stark fördere, habe ich doch auch das Recht von dir, lieber Bürger, liebe Bürgerin, zu verlangen, dass du nachher auch zumindest 50% von diesem Geld dann nachher auch für das verwendest, für das eigentlich angedacht war, nämlich für die Versorgung im Alter. Mhm. Und das ist, also letztendlich ist jetzt ein Kompromiss aus all dem, was wir bisher an Erfahrung haben, an politischen Strömungen, die derzeit vorhanden sind, und an dem, was man quasi den Menschen zumuten kann, aber was der Mensch auch braucht, die Flexibilität, dass er Lust drauf hat. Mhm. Also das ist die Lösung. Ja.
Sie haben auch gesagt, Sie möchten die Zulagenförderung stark vereinfachen. Nämlich so, dass es einfach, dass man eben keine Voraussetzungen mehr angeben muss, sondern man bekommt einfach die Zulagen, muss auch keine großen Anträge mehr stellen etc. pp. Führt das nicht ein bisschen dazu, dass Sie dann, dass wir das so ein bisschen umkehren? Bisher war Rente ist doch immer so strukturiert, wer mehr einzahlt, bekommt auch mehr Rente. Und hier würden Sie auch Leute fördern, die gar nicht einzahlen, also nicht selber einzahlen, und die kriegen trotzdem hinterher eine höhere Rente. Ist da sozialer Sprengstoff dahinter oder ist das gerecht?
Nee, also ich empfinde es als sogar als sehr gerecht. Also man muss eins sagen, die Zulagensystematik ist ja viel über die Riester-Rente wirklich viel geschimpft und negativ geschrieben worden. Aber wenn man es anschaut, die Riester-Rente war ganz bestimmt nicht schlecht und sie hat ein Element beinhaltet, das aus meiner Sicht weltweit, und da übertreibe ich nicht, weltweit mit zu der besten Systematik gehört, die man sich nur denken kann, ist die Zulagensystematik. Weil auch die Menschen, die wenig verdienen oder gar nichts verdienen, also einen geringen Steuersatz haben, gefördert werden. Ansonsten haben sie ja immer das Prinzip, dass der am meisten gefördert wird, der einen höheren Steuersatz hat. Also umso mehr man verdient, umso mehr wird man gefördert. Man will aber gerade die fördern, die letztendlich, denen es schlechter geht. Mhm. Und wenn man jetzt quasi wenig Geld oder gar kein Geld hat, bekommt man, unser Vorschlag sind ja 120 Euro, dass man die im Jahr erhält als Zulage, ohne dass man selbst was zahlt. Und damit fördern wir gerade diejenigen, die eigentlich wenig haben oder gar nichts haben. Und wenn er dann darüber hinaus was einzahlt, sagen wir ja, sollen wir 20 Cent pro eingezahlten Euro nochmal als Zulage drauf bekommen. Das heißt, diejenigen, die dann sehr viel zahlen, und das sind wir bei dem, was Sie angesprochen haben, die dann sehr viel zahlen, die bekommen natürlich dann auch wieder die 20 Cent pro eingezahlten Euro und haben natürlich auch, können mehr Rente erwirtschaften, dadurch mehr Rentenleistung erzielen. Aber wir haben eins erreicht, dass zumindest ein Sockel vorhanden ist an Zulage. Und was ganz wichtig ist, dass jeder mal einen Vertrag hat. Mhm. Weil die Idee ist ja, wir haben ja die Frühstarterrente aufgegriffen, dass man schon einfach mit 6 beginnt, mit 6. Lebensjahr, und dann hat man den Vertrag schon. Und dann kann jeder mal, wenn er mal einen Job hat, wo es ein bisschen mehr gibt, oder wenn er einfach Geld zur Verfügung hat, dann kann er jederzeit einzahlen. Es läuft also wirklich lebenslang durch. Und das ist was ganz Entscheidendes, dass man einfach einen Vertrag, man muss nur einen Vertrag machen und bekommt die Zulage.
Okay.
Also es gibt ja, von der Idee her ist es gar nicht so verkehrt.
Okay. Es gibt im Moment ungefähr 15 Millionen Riester-Verträge, davon ist ein Viertel, drei Viertel werden bespart, ein Viertel nicht. Etwas mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer hat eine betriebliche Altersversorgung und es gibt 2,7 Millionen Rürup-Verträge. Ist das eigentlich eine gute Vertriebsleistung oder wie beurteilen Sie das, die Durchdringung?
Also ich muss eins sagen, und ich habe wirklich jahrelang, bis heute, jetzt geht es um eine Basisrente ja immer noch, aber auch BAV schulen wir nach wie vor an Riester-Rente. Ich weiß nicht, wie viele Seminare, Vorträge und Schulungen ich durchgeführt habe. Und wer das mitgemacht hat, Sie wissen noch 2002 mit dieser Staffelung und so weiter, es war schon verflixt kompliziert. Und ich muss eins sagen, Respekt von den ganzen Beraterinnen und Beratern, die das überhaupt an die Frau, an den Mann quasi bringen konnten, erklären konnten. Und ich finde das Ergebnis, ich war ganz bestimmt nie jemand, der das kritisiert, dass es zu wenig wäre. Mhm. Weil ich fand das wirklich respektabel, was hier eigentlich erreicht worden ist. Und diese Anzahl an Verträgen ist auch wirklich nicht wenig. Also da hier muss man eins sagen, es liegt sicherlich nicht an den Vertrieb, an die Beraterinnen und Berater. Es lag einfach an der Kombination von, man hat nicht reformiert, da hat man schon drüber gesprochen, genau. Diese Brutto-Basis-Garantie hätte in der Niedrigzinsphase schon 2017 reformiert werden müssen. Wenn man es gemacht hätte, würde bis heute niemand meckern. Und man hat natürlich hier in den Strömungen, die da stark dagegen geschossen haben, und die haben sich immer mehr durchgesetzt und haben letztendlich den Riester abgeschossen. Also Kombination aus keine Reform plus Gegenwind, und das in der Summe hat letztendlich zum Scheitern gebracht, aber es lag aus meiner Sicht sicherlich nicht am Vertrieb.
Das hören wir natürlich gerne aus so berufendem Munde erst recht. Es gibt ja auch immer mal wieder den Vorschlag, einfach ein neben der gesetzlichen Rente ein zweites Obligatorium einzuführen, nämlich mit der betrieblichen Altersvorsorge. Also insbesondere der jetzt demnächst scheidende Staatssekretär Schmachtenberg hat das immer mal wieder ins Spiel gebracht und hat gesagt, so, wenn die freien Märkte es nicht schaffen, auf 80% Durchdringung bei der BAV zu kommen, wie gesagt, wir liegen jetzt so bei 54, dann müsse man auch darüber nachdenken. Das wäre doch eigentlich die einfachste Sache, jetzt mal unabhängig von unserer Profession und das und dergleichen mehr. So, dass man sagt, wir machen ein zweites Obligatorium, jeder muss nochmal x% von seinem Gehalt in verpflichtende BAV packen, dann haben wir gesetzliche Rente plus BAV, dann sind wir das Thema Altersarmut doch los, oder nicht?
Ja, also nicht alles, was schön klingt, muss in der Praxis gut sein. Ich weiß, es kommt immer wieder, ich werd eigentlich fast egal, wo ich bin, wird mir die Frage gestellt, quasi ein Obligatorium, am besten, das kann man in der BAV am besten umsetzen, also auch organisatorisch, meistens kombiniert mit Opt-out, das spricht also Obligatorium, und man kann quasi
sich rauswählen,
wenn man selbst aktiver ist, das dann ablehnen. Genau. Das klingt wahnsinnig toll. Es gibt auch einige Länder, wo das wirklich auch sehr positive Referenzen, ohne Zweifel, aber, jetzt kommt ein großes Aber. Es ist natürlich einfach, sowas einzuführen in der Schweiz. In der Schweiz haben sie Altersvorsorgebeiträge in der gesetzlichen Rente von 8,7%. Da zahlt der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer jeweils 4,35%. Da kann er sich natürlich schon eine BAV, ein Obligatorium machen mit 12-15% Belastung. Oh, also das ist ja problemlos möglich. Ja. Wir haben einen Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von knapp 42%. Davon zahlt die Hälfte der Arbeitnehmer, 21%, Tendenz stark steigend. Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Fass ohne Boden, gesetzliche Rente wird steigen. Und wenn Sie jetzt 3%, Beispiel, darüber wird gesprochen, Obligatorium nehmen, und Sie sind jetzt dann schon bei 21, 22, 25 plus die 3%-Punkte, dann sind Sie ja Richtung 30%. Und da muss ich deutlich sagen, es ist zu viel. Okay. Wir haben zu viel Belastung für die Arbeitnehmer, auch für die Arbeitgeber. Da sind wir ja Weltmeister hinter Belgien. Ansonsten, wenn wir das nicht hätten, dieses Problem, wäre ich sofort dabei. Aber ich bin entschieden dagegen, denn wir können das den Arbeitnehmern nicht mehr zumuten. Das wäre nichts anderes als eine Beitragserhöhung bei der gesetzlichen Rente oder eben jetzt anderweitig in der BAV, egal was passiert, Beitragserhöhungen brauchen wir nicht zusätzlich.
Okay.
Da haben wir schon genügend bei den bestehenden Sozialversicherungsleistungen.
Ja, es macht wie immer ganz großen Spaß, mit Ihnen zu reden. Trotzdem geht unsere Zeit schon zu Ende. Lassen Sie uns noch einen Moment in die Glaskugel schauen. In den Sondierungspapieren, die bekannt geworden sind, ist der Passus die private Altersversorgung reformieren gestrichen worden. Und wir haben im Vorgespräch eben schon gesagt, die Welt dreht gerade durch. Wir sind mit einer sehr, sehr komplexen Transformationssituation konfrontiert. Was ist denn Ihre Hoffnung so an die nächste Regierung? Wird das Thema private Altersversorgung unter ferner Liefen irgendwie kommen, weil wir einfach ganz andere neue Herausforderungen haben? Oder haben Sie die Hoffnung, dass die schwarz-rote Regierung da einen kleinen Wurf hinbekommt? Vom Großen träumen wir ja schon gar nicht.
Ja gut, eins muss man sagen, derzeit ist tatsächlich so, dass das, was in der Welt passiert, das von der Dimension her definitiv wesentlich verrückter ist als jetzt unsere private Altersvorsorge. Das ist noch das kleinste Problem. Das heißt also, ich denke mal, die zukünftige Regierung wird sich natürlich erst einmal mit den großen Problemen beschäftigen müssen. Ich kann es verstehen. Und wenn es vielleicht etwas verschoben wird, ich rechne eher mit 2026, dass dann etwas kommen wird. Aber ich bin mir sicher, dass was kommen wird. Denn über kurz oder lang ist eins klar, brauchen wir auch ein solide aufgestelltes System in der privaten Altersvorsorge. Und es ist es einfach, das hat man jetzt gesehen, habe ich ja auch schon deutlich gemacht, es ist notwendig, dass man das neu aufsetzt. Wir hatten die letzte große Reform bei der privaten Altersversorgung 2005, muss man sagen, also vor 20 Jahren. Und es ist, Riester-Rente ist ausgelutscht, ist verbrannt. Man muss was tun. Gesetzliche Rente, da brauchen wir jetzt ja drüber reden, wissen wir alle, die wird nicht ausreichen. Ich muss auch eins sagen, gesetzliche Rente ist ein solides System, Umlagefonds ist ein gutes System, aber es ist halt einfach nur ein Sockel und man muss selbst was machen. Wenn man selbst was machen muss, braucht man hier auch geordnete Verhältnisse, geordnete Versorgungswege, geordnete Lösungen, die der Gesetzgeber anbietet. Und da wird Zeit, dass man da was macht. Ich kann es aber verstehen, wenn es derzeit nicht Prio 1 ist, weil, wie gesagt, wir haben es derzeit mit schon verrückten Akteuren auf der Weltbühne zu tun, die glauben, dass sie die Weltwirtschaft völlig umkrempeln müssen und das einfach mal in einen Test drauf ankommen lassen, Praxistest von theoretischen, ökonomischen, theoretischen, schon ein bisschen verrückten Ansätzen. Also gut.
Wir werden es abwarten müssen.
Schauen wir mal.
Genau. Wir werden es abwarten müssen und hoffen, dass das Beste. Lieber Professor Hauer, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung rund um Ihren Reformvorschlag zur Altersvorsorge. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und munter und grüßen Sie alle in und um Regensburg.
Herr Bruns, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und viele Grüße zurück.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 193 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Herzlichen Dank an meine heutigen Gäste, Patrick Trinkert und Professor Michael Hauer. Großartig, dass ihr beide dabei wart. Dankeschön. Und natürlich vielen Dank an euch alle fürs Hören. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Für alle, die es noch nicht getan haben, gerne abonnieren, egal auf welchem Kanal ihr uns immer findet. Die nächste Folge gibt es schon am kommenden Mittwoch. Das ist dann der 16. April. Da muss ich mal eben kurz zum Kalender rüberschielen. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken, wie immer, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli.